Corona hat viele unserer vermeintlichen Gewissheiten über den Haufen geworfen und unsere Gesellschaft weiter gespalten. Wobei tiefe Risse zwischen Befürwortern und Gegnern der Antivirus-Maßnahmen durch Familien und Freundschaften hindurchgehen. Viel zu groß ist die Verunsicherung geworden, viel zu klein die Zuversicht, findet der Benediktinerpater und Abt- und Bestsellerautor Notger Wolf und schaltet sich mit seinem neuen Buch in aktuelle Diskussionen ein. Warum lassen wir uns verrückt machen, heißt es. Schönen guten Tag, Abt Notger.
Ja, grüß Sie Gott.
Ihre Diagnose ist übergroße Angst und Ängstlichkeit, die unsere Leben weithin bestimmen. Woran machen Sie das fest?
Das mache ich an den Lockdowns fest, an der Maskenpflicht und an vielem anderen, was einfach pauschal über die Bevölkerung gelegt wurde. Ich selber habe es auch erlebt, einen unvernünftigen Lockdown für 14 Tage. Und da war so viel damit verbunden, was schlimm war, dass uns immer der schwarze Mann oder der Teufel an die Wand gemalt wurde.
Ihr Gegenmodell gegen die Angst ist Jesus von Nazareth. Inwieweit ist der ein leuchtendes Beispiel dafür, sich eben nicht von Angst dominieren zu lassen?
Jesus hat gesagt, sorgt euch nicht um das Morgen. Schaut mal die Vögel am Himmel an und die Lilien des Feldes. Gott sorgt sich um euch. Das Bewusstsein, Gott sorgt sich um uns. Und ein ganz einfaches Bewusstsein, das Leben ist nicht unendlich auf dieser Erde. Es gibt kein Paradies auf dieser Erde. Es gibt nun mal immer wieder die Probleme und die muss ich aushalten.
Weiter warnen Sie in Ihrem Buch vor den in Ihren Augen falsch verstandenen politischen Korrektheiten. Ein Beispiel führen Sie da an von einer Berliner grünen Politikerin, der es sozusagen zum moralischen Verhängnis wurde, dass sie von ihrem Kindheitstraum erzählt hat, nämlich einmal Indianerhäuptling werden zu wollen. Was finden Sie daran verstörend?
Mich stört, dass sie sich dafür entschuldigen musste, um da noch sozusagen gerade zu stehen vor der Öffentlichkeit. Das ist doch ein Kindheitstraum. Es liegt lange zurück, genauso wie wir überhaupt in der moralischen Korrektheit und die ganzen Moralwächter gehen ja weit zurück, aber die kennen weder Mittelalter noch die Neuzeit. Es fehlt meines Erachtens eine gute Kenntnis der Wirklichkeit und es wird ja auch nicht mehr gestritten, sondern Moral ist autoritär. Es wird einfach entschieden, das ist gut und das ist schlecht. Es wird nicht gestritten, was eigentlich gut oder schlecht ist.
Tatsächlich sehen Sie die Gefahr, dass sich die Mehrheit der Gesellschaft von Minderheiten und deren Befindlichkeiten auf der Nase herumtanzen lassen muss. Aber ist es andererseits nicht allzu verständlich, dass Menschen, die vielleicht wirklich viele Jahrzehnte, ja Jahrhunderte überhaupt nicht gehört und gesehen wurden, dann vielleicht in so einer Art Pendelschlag der Geschichte übers Ziel hinausschießen? Also wenn jetzt eine Person of Color, wie sie ja selbst genannt werden möchte, allergisch auf den Begriff Schwarzfahrer reagiert, müssen wir dann nicht vielleicht ein bisschen großzügig sein, das mal aushalten?
Ich muss es aushalten, dass es vielerlei Meinungen in der Bevölkerung gibt. Aber wenn diese Meinungen letzten Endes mit einem Shitstorm versuchen, etwas niederzuknüppeln, dann bin ich dagegen. Wir müssen diskutieren. Und ich nehme gern gegenteilige Meinungen an, aber wir müssen darüber reden und nicht einfach diktieren. Das ist alles ideologisch verzogen. Wir halten auch nichts mehr aus. Wir sind überempfindlich geworden. Ich muss doch noch um Himmels Willen etwas aushalten können. Und ich darf nicht auf jede Befindlichkeit, die sich da im Netz meldet, ein Unwohlsein, dass nur mehr die Emotionen einiger Leute plötzlich ein ganzes Buch vom Schreibtisch fegen. Wir haben das ja alles schon hinter uns, die Bücherverbrennungen, die Hexenverbrennungen. Wir haben doch so viel Unfug schon in der Geschichte gemacht. Lernen wir denn nie? Jetzt ist aufgrund der sozialen Medien natürlich alles möglich. Sonst musste jemand gewählt sein, um etwas tun zu können, oder er musste kompetent sein als Wissenschaftler oder Professor, aber das zählt heute nicht mehr. Sondern ich fühle mich beleidigt und prompt muss danach gehandelt werden. Finde ich komisch.
Ein bisschen ungnädig blicken Sie auch auf das Gendern an sich. Und da habe ich mich gefragt, ob Sie sich vielleicht auch ein bisschen einfach machen, wenn Sie den Anspruch auf eine gerechtere Sprache auch als ein bisschen als ein Minderheitending abtun. Frauen sind immerhin die Hälfte der Menschheit, oder?
Was ist eigentlich eine gerechte Sprache? Sprache. Die Sprache ist übernommen, ist gewachsen, da kann ich natürlich auch daran ändern. Ich kann also immer liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, zunächst die Frauen erwähnen und dann erst die Männer. Natürlich aber in einem Text, der fließend in einem Buch sein soll, den noch mit Sternchen oder Doppelpunkten zu unterbrechen, das stört laufend den Lesefluss. Und es gibt, ich glaube, viele kennen das gar nicht, es gibt Allgemeinbegriffe wie Politiker, Professoren oder ja, Minister. Jetzt sagt man natürlich zu Recht Ministerin, aber das hat sich ja auch inzwischen schon eingebürgert, ohne dass ich bei allem noch groß hinterfragen muss. Ich muss auch sehen, zum Beispiel im Biblischen sind die Brüder immer auch die Schwestern. Sagen wir halt in Zukunft liebe Schwestern statt liebe Brüder. Wir sagen es inzwischen so, liebe Schwestern, liebe Brüder, wir erwähnen beide. Aber im Prinzip ist Fratres oder Adelphoi im Griechischen ein Sammelbegriff.
Das können wir sicher an dieser Stelle nicht abschließend ausdiskutieren. Aber wichtig ist noch, dass Sie sagen, Jesus ist ein Paradebeispiel eines politisch unkorrekten Menschen. Inwiefern?
Er hat sich von den damaligen Pharisäern und Schriftgelehrten nichts sagen lassen. Er hat ja gerade am meisten kritisiert ihre Selbstgerechtigkeit. Und das ist ja auch heute bei dem politisch Korrekten der Fall. Er hat nicht die Reichen und die Großdastehenden, die Mächtigen gerühmt. Er hat sich auf die Seite der Armen geschlagen und hat denen eine Hoffnung gegeben. Wenn wir doch mal die Bergpredigt hernehmen, das sind ja die Trauernden, die Armen, die Friedfertigen, die Machtlosen letzten Endes. Und er ist ein Anti-Macht-Mensch in diesem Sinne. Die Macht gebührt allein Gott. Und ansonsten, ja, er hat sich immer zu den Sündern gesetzt. Er hat den Zöllner, die haben ja auch die Leute betrogen, waren auf der Seite der Römer. Er hat zur Ehebrecherin gesagt, zunächst einmal, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und am Schluss waren sie alle weg. Na, fragt, da hat denn keinen Stein geworfen. Dann werfe auch ich keinen Stein. Jesus predigt die Vergebung und die Barmherzigkeit. Und das ist heute nicht mehr der Fall in unserer Gesellschaft.
Ganz kurz zum Schluss, am liebsten in einem Satz. Was sollten wir uns in dieser Hinsicht von Jesus abgucken?
Wir sollten lernen von seiner Barmherzigkeit, von seiner Liebe zu den Menschen. Und zwar von einer Liebe, die ungebrochen ist. Er lässt sich nicht irritieren.
Notgar Wolf, Benediktinerabt und Bestsellerautor in seinem neuen Buch »Warum lassen wir uns verrückt machen?« Da prangert er die Auswüchse der Identitätspolitik an und einer in seinen Augen falsch verstandenen Korrektheit. Neue ketzerische Gedanken, so heißt es im Untertitel, gerade bei Bonifatius erschienen und bei Ihnen. Abt Notgar, bedanke ich mich für das Gespräch.
Ja, meinerseits. Dankeschön.